Du, Andi?
Ja, Thorsten?
Wie gut bist du eigentlich in Mathe?
Boah, ich hatte Mathe im Abi, das war okay. Ich würde mir zutrauen, leichte Rechenaufgaben zu lösen.
Na gut, ich habe eine knifflige.
Okay.
Wie viel sind 5 Tore minus 3 Grad?
Puh, mal x. Ich würde spontan sagen, 2. Sieg in Folge.
Sehr richtig.
Mit 5 Toren.
1. Note 1.
Sehr gut, Paul. Bin ich auch stolz jetzt.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100 und von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer guter alter Thorsten, und ich bin nicht allein im Raum für diese Aufnahme von Gebrabbel Rot-Weiß, denn mit mir sitzen hier gleich 2 Personen. Die eine kennt ihr alle, das ist niemand Geringeres als...
Der Andi. Hallihallo von mir, ich grüße euch, und in Ergänzung an Thorstens Begrüßung möchte ich sagen, besonders die Menschen im Süden hatten es heute vielleicht etwas schwieriger, uns zu folgen und uns zu hören, aber da kommen wir gleich noch drauf. Und im Süden von mir sitzt noch eine Person, und das ist...
Ja, ich bin's, Martin, ich bin nach unserem Samstagsausflug tatsächlich nochmal dabei.
Unser Rekordgast da mit seinem 3. Auftritt, oder?
Ja, ist der 3. Auftritt. Ich war etwas knatschig, dass man mir direkt die Pyro-Rubrik wieder weggenommen hat, aber...
Das ist ein harter Verdrängungskampf hier.
Ich bin drüber hinweg und bin gerne hier.
Wir haben uns außergerichtlich geeinigt. Ja, und wir sitzen hier zusammen in meinem Wohnzimmer. Es ist immer noch Samstag. Wir sind frisch zurück aus Nürnberg, wir drei. Wir haben einen... Ja, nicht ereignisarmen Tag hinter uns, würde ich sagen. Und auch die Fortuna hatte einen zumindest sehr erfolgreichen Tag heute und eine deutlich geringere Rückfahrt, weil sie ja in Herzogenaurach im Quartier der deutschen Nationalmannschaft, das sie bei der Euro beziehen wird, glaube ich, jetzt bis Montag verbleiben wird, um dann von dort nach Magdeburg zu reisen.
Ja, vielleicht gucken sie sich ja auch noch den Outlet-Store von Adidas an und kaufen sich noch ein paar neue Trainingsklamotten oder sowas oder irgendwie ein tolles Bayern-Trikot oder sowas.
Na, vielleicht kann man da auch ins Museum gehen.
Gibt's da ein Museum?
Weiß ich nicht, war noch nie dort.
Ach so,
Wir waren schon mal da. Wir haben
nach einem Nürnberg-Spiel, das wir auch gewonnen hatten, nämlich nach dem 3:1 im Montagsspiel, wo, ich meine, Sergio Pinto das Tor gemacht hat. Ich glaube, da habe ich letzte Woche schon von erzählt.
Da haben wir schon mal von erzählt, und dann sind wir nach Nürnberg gefahren und nach Herzogenaurach und haben auf dem Rückweg sowohl den Puma als auch den Adidas Outlet besucht. Ja, nochmal extra dafür hinfahren aus Düsseldorf würde ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber wenn man mal da dran vorbeikommt, ist es schon ganz nett.
Und Adidas bzw. Herzogenaurach hat einen sehr schönen Kreisverkehr, einen großen Adidas-Fußball in der Mitte.
Ja, ja, das ist richtig. Und was ganz schön war, die haben Soccer Courts.
Für die Mitarbeiter, für die Mittagspause, zum Zocken.
Ja,
sehr schön. Aber in Herzogenaurach waren wir heute nicht. Es ging zum Glück nach Nürnberg, und die wettertechnisch Interessierten, also die meteorologisch Interessierten unter euch, die werden gewusst haben oder wissen, dass es an diesem Samstag in Bayern ein bisschen Schneetreiben gegeben hat. So viel Schneetreiben, dass die Stadt München vermeldet hat: Wir machen heute zu, keine Züge fahren uns an, keine Flugzeuge fliegen hier ab, und die Menschen bleiben bitte zu Hause.
Ja, alle Menschen, auch die Spieler vom FC Bayern und vom 1. FC Union Berlin, blieben dann wohl zu Hause, denn sie durften nicht spielen. Das Spiel wurde abgesagt. Es startete morgens schon um kurz nach 5, 20 nach 5, als ich gerade meinen ersten Kaffee mir an, aus der Maschine zog, da bekam ich schon von der DB-App einen Hinweis: Achtung, Achtung, Wintereinbruch.
Schnee und Eis. Schnee. Das, die Formulierung der Deutschen Bahn finde ich tatsächlich sehr gelungen. Also es gibt ja immer einen Grund, also es wird ja mal ein Grund angegeben, weshalb es eine Verzögerung gegeben hat auf einer Zugfahrt. Häufig ist das Personalwechsel oder Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Das ist so der Klassiker wie Lass uns Freunde bleiben. Das kommt häufig vor. Seltener sieht man den Hinweis von heute: Schnee und Eis. Ja, also die beiden Erzfeinde sozusagen, der Shredder und Krang von der Deutschen Bahn. Das sind Schnee und Eis. Und ja, die wurden schon verkündet. Ich wurde gleich natürlich nervös, habe noch mit Andi diskutiert, ob wir kurzfristig aufs Auto umsteigen sollten. Aber wir haben gesagt, wir vertrauen der Deutschen Bahn. Anders als die breite deutsche Öffentlichkeit, wir fördern dieses Unternehmen und treten unsere Fahrt an. Und das haben wir dann auch gemacht.
Und sogar recht erfolgreich,
ja, würde ich sagen. Genau. Also man kann vorwegnehmen, dass wir eigentlich alles zu einem guten Ende bringen konnten.
Ja, sagen wir mal, es hat ein bisschen geholpert, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Am Bahnhof haben wir Martin dann getroffen, da hatten wir uns verabredet. Der Andi kommt typischerweise aus seiner Heimat immer mit dem Auto und parkt das bei mir, denn bei mir kann man umsonst parken. Und ja, dann haben wir einen Kaffee getrunken. Und wir bewerten ja die Ketten immer mal wieder und ihre Produkte. Und es ist ein bisschen Tradition bei uns, dass wir zu Starbucks gehen vor Auswärtsfahrten und uns jeder so ein Cappuccino ziehen. Das machen wir häufiger. Aber Starbucks am Hauptbahnhof in Düsseldorf wird gerade umgebaut, weshalb wir ausweichen mussten zu Chibo.
Genau, früher Educho hießen sie auch mal, jetzt heißen sie Chibo. Und man sollte meinen, dass dieser große Hamburger Kaffeeröster und Lieferant, und böse Zungen behaupten, ach, bei Chibo gibt's auch Kaffee, ich dachte, da gibt's nur Unterwäsche. Aber vielleicht sollten Sie sich auf die Unterwäsche fokussieren, denn der Kaffee war leider nicht sehr gut. Er schmeckte tatsächlich, ja, um einiges schlechter als das Pendant, was es bei Starbucks gibt. Aber ich glaube, für unsere nächste Auswärtsreise hat Starbucks dann auch wieder geöffnet, hoffentlich.
Mir schmeckt Kaffee einfach besser, wenn er von guatemaltekischen Minderjährigen geerntet und aufbereitet wurde, als der deutsche Kaffee von deutschen Kaffeebohnen bei Chibo.
Da kann man sich drauf verlassen, dass das so ist, ja.
Ja, aber nee, war wirklich nicht gut. Und das ist ja eigentlich die eine Kernkompetenz, die Chibo haben sollte. Ne? Das ist so, als wenn ich in die Pommesbude gehe und die Pommes scheiße sind. Ja.
Ja, ihr saht auf jeden Fall recht grimmig aus.
Genau, naja, und wir waren ja vor 2 Wochen erst in Fürth und darum hatten wir eigentlich natürlich böse Vorahnungen, was die Reise ins Frankenland betraf. Aber nicht nur funktionierte der Transit, dann muss man sagen, vollkommen problemlos. Also nicht für die Leute, die nach München wollten, weil der Zug dann natürlich außerplanmäßig in Nürnberg endete. Das konnte uns aber natürlich herzlich egal sein. Und ja, also so dass wir, ich glaube, also die Bahn wertet, glaube ich, Verspätungen ab 15 Minuten. Und unter dieser Prämisse kamen wir nur 5 Minuten zu spät. So, jetzt haben wir eine kleine mathematische Aufgabe für unsere Zuhörer auch an dieser Stelle. Heute, ja, genau. Ja. Das ist heute unsere Mathefolge. Ihr müsst gut mitrechnen, denn so viele Tore, wie die Fortuna aktuell schießt, da kann man auch leicht schon mal durcheinander kommen.
Ja, das ist uns ja auch schon mal geschehen, dass wir das Vierte mit dem dritten Tor verwechselt haben, habe ich mir so sagen lassen.
Das soll manchmal schon vorgekommen sein. Ja, der Nürnberger Hauptbahnhof war auch entsprechend der aktuellen Verkehrslage in Süddeutschland, er war gut besucht, er war ein bisschen überfüllt, das kann man schon sagen.
Ne? Wir wurden ja am Gleis von großen Menschenmengen direkt in Empfang genommen, die dachten, da könnten sie noch weiterfahren, aber in Nürnberg war Schluss, so war es einfach. Ne?
Genau, und da waren natürlich eine Menge Menschen, die ihre Smartphones zwar prinzipiell wahrscheinlich schon besitzen, aber selten auf die Idee kommen, die dann auch für solche Tätigkeiten wie Bahnfahren zu nutzen. Es ist auch immer wieder erstaunlich, was für ein Pulk von Menschen vor dieser Anzeigetafel, dieser großen, ominösen, in der Eingangshalle von Bahnhöfen dann immer stehen und hochgucken.
Ja, oder man hat noch das ausgedruckte Online-Ticket in der Hand.
Ja, so wie ich als Backup. Ich bin ja so ein kleiner Angsthase bei sowas, dass ich dann denke, das Handy explodiert mir auf der Fahrt, dann habe ich kein Ticket fürs Spiel. Also,
ja, fürs Spiel,
verstehe ich doch.
Für sowas wie den Zug.
Das Ticket.
Das ist ja Quatsch.
Also
ja,
das Online-Zugticket hast du nochmal als Ausdruck dabei?
Ja.
Ja, okay.
Ich schäme mich nicht, das zuzugeben. Und der Tag wird kommen. Alles. Der Tag wird kommen, an dem ich lachend dastehen werde, weil ich ein Ticket mal ausgedruckt habe, weil ich es digital aus irgendeinem Grund nicht nutzen konnte. Natürlich widerspricht das dem gesamten Digital-Gedanken dahinter, aber ja, bevor ich nach Nürnberg fahre und ein Spiel verpasse, na gut, es war jetzt nicht ausverkauft, ich hätte mir noch eine Eintrittskarte kaufen können, aber ja, ich sehe überhaupt nicht ein, mich hier recht vor euch rechtfertigen zu müssen.
Du Baummörder.
Ja, der Baum war schon tot, das lasse ich prüfen, ich kaufe nur Papier von toten Bäumen.
Wir lassen das mal so stehen.
Das lassen wir mal so im
Bevor
Raum
stehen. Bevor du dich hier noch weiter reinreitest.
Um Kopf und Kragen rede, ganz, ganz klar.
Was ist denn, möchtest du noch was anderes anmerken, Thorsten? Gibt es noch...
Ich prüfe tatsächlich gerade meine Notizen.
Ah ja.
Aber ich glaube, statt hier so viel Quatsch zu verzapfen, das werden natürlich die Leute doof finden, die den Quatsch bei uns so gerne mögen. Ich glaube, wir sind dann nämlich relativ schnell, also man kommt in Nürnberg, das kann man vielleicht noch sagen, sehr, sehr gut vom Bahnhof normalerweise zum Stadion. Da fährt nämlich eine S-Bahn und manchmal auch ein paar Sonderzüge, das sind 5 Minuten und im Prinzip auch die Frankenstadion, dann ist man da, zumindest wenn man zum Heimbereich möchte. Die Gästefans wurden laut Faninfos, glaube ich, von der Polizei in Empfang genommen und dann zum Stadion per U-Bahn verfrachtet. So hieß es, glaube ich, bei den Faninfos. Aber wenn man im Heimbereich wie wir und in Nürnberg ist es bei mir zumindest Tradition, in den Heimbereich zu gehen, weil das tatsächlich normalerweise sehr gut und entspannt mit der An- und Abreise funktioniert, so dass wir dann ja doch recht früh noch am Stadion waren. Also das hat mit Wintereinbruch und es war wirklich ja alles weiß in Bayern. Die letzten Tage nur in Düsseldorf wart, ihr werdet das nicht wissen, aber im Rest dieses Landes liegt wirklich viel Schnee.
Also das war malerisch. Also ich sage ja gerne sonst malerisch eher auf eine gewisse passiv-aggressive Art und Weise. Aber wenn man jetzt so aus dem Fenster guckte, aus dem Zug heraus, das war wirklich malerisch. Das war schön. Ich mag Schnee. Also ich finde Schnee super. Bei uns am Land bleibt dann manchmal vielleicht auch noch ein Zentimeterchen liegen, was hier in der Stadt natürlich in dieser überhitzten Hölle von Düsseldorf sofort wegschmilzt.
Der Winterhölle von Düsseldorf. Ja.
ich fand's schön, aber wir waren dann am Stadion und wir hatten auch ausreichend Zeit, uns da noch zu orientieren, ein paar Erinnerungsfotos zu schießen, uns dann aufzumachen.
Hast du ein Erinnerungsfoto geschossen?
Also ich habe eins gemacht, ich war jetzt das erste Mal tatsächlich in Nürnberg.
Ach so.
War auch angetan, wie schnell man dorthin kommt. Und dann habe ich ein Foto vom Stadion gemacht und das auch einem Bekannten geschickt, der Klubberer ist.
Es wurden Erinnerungsfotos gemacht, nicht von mir.
Ja, gut, du hast ja noch die Tasse am Bahnhof gekauft für deinen Kollegen.
Ja, ja. Achso, genau. Die ist dann aber runtergefallen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe es nicht geschafft.
Die Starbucks-Tasse aus Nürnberg, ja. Nee, das ist natürlich schade. Ja, aber viel wichtiger als Erinnerungsfotos vom Spiel ist, das weiß ja eigentlich jeder, die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche in Nürnberg besteht eigentlich aus Dreien, nämlich aus Dreien im Weckler. So heißt es in Nürnberg. Und wenn ihr euch schon länger bei mir im Instagram-Bereich aufhaltet, dann werdet ihr wissen, dass ich bereits im Frühjahr die Drei im Weckler durchaus für gut befunden habe. Sie sind jetzt nicht direkt mit einer normalen Bratwurst vergleichbar. Das ist im Fränkischen nun mal so. In Fürth ist das nicht anders. Die haben ihre eigene Wursttradition. Aber sie schmecken tatsächlich ganz gut, wenn sie denn halbwegs heiß wären. Und das war so ein bisschen das, im wahrsten Sinne des Wortes, Kernproblem. Die winterlichen Temperaturen von gemessenen -3 Grad, von uns gemessenen -3 Grad, die vertrugen sich nicht sehr gut mit den Würsten auf dem Grill, die zwar angegrillt waren, aber ich glaube natürlich trotzdem hier und da ein bisschen warm gehalten werden. Und die warm gehaltenen Würste, die man dann bekommt in einem vorzüglichen Brötchen, ich muss immer sagen, wenn ich im Fränkischen diese quadratischen Brötchen esse, ich finde die immer gut.
Ja, aber das Brötchen war ja auch kalt.
Eisekalt.
Ja, das, okay, also ich meine, Brötchen werden selten warm, ne? Serviert, aber es war auch nicht gefroren, aber es war natürlich, es stand in der Kälte, weil der Wurststand, wo wir es geholt haben, auch eher so ein offener Wurststand war, ne, und kein geschlossener. Na, auf jeden Fall, diese drei im Weckler sind halt eben drei Nürnberger Würstchen, man hat dieses quadratische Brötchen. Es ist immer ein bisschen blöd, das zu besänfen, ne, weil es ja drei Brötchen im Drei Brötchen.
Drei Brötchen in einer Wurst. Wahnsinnig kompliziert zu essen.
Super fettig auch.
Ja, genau. Nein, weil es natürlich drei Würstchen im Brötchen sind. Und wenn man da den Senf dann noch so reinkriegen will, das gibt ein großes Matschepatsche. Aber bottom line, also ich fand sie lecker, aber eben nicht warm genug, nicht heiß genug. Das gibt ein bisschen Abzug, sonst hätte ich vielleicht 4 Kartoffeln gegeben. So sind es 3,5.
Ja, aus CSA-Sicht haben sie alles richtig gemacht. Es gibt gute Senfspender, das fanden wir sehr gut. Und ansonsten hat die Firma Aramark, wenn man mal aufs gastronomische Angebot eingehen möchte, da tatsächlich eine ganze Menge aufgefahren. Wobei ich glaube, ganz viel davon ist auch nicht von Aramark, sondern in Nürnberg ist ja so eine Art Budenallee. Da sind ganz viele Wägen aufgestellt, an denen man dann Dinge kaufen kann und zu essen und zu trinken. Martin hat eigentlich großspurig behauptet, er würde eine Weinschorle oder einen Wein gerne trinken. Was ist da denn schiefgelaufen, Martin? Warum ist es dann das Helle geworden?
Also die schenken den Wein da ja im Aramark Plastikbecher aus. Das ist natürlich total stillos. Da können sich die Aromen überhaupt nicht entfalten. Und man muss dann ja auch sagen, dass da dieses lokal ausgeschenkte Bier, das Kulmbacher, auch wirklich sehr gut war.
Das war also wirklich lecker, ja. Aber ich wusste nicht, dass du nicht nur Doktor der Medizin, sondern auch Doktor des Weines bist.
Der Önologie, um genau zu sein.
Vielleicht könnte man zusammenfassen, Doktor der universalen Intelligenz.
So war das damals.
Grüße an Dominik, der ist für dich, das weißt du. Also die Budenstraße da ist interessant und ich weiß nicht, ob ihr mal auf der Homepage vom Club wart. Aramark bietet beim Club auch eine Catering-Map an, wo also im Prinzip mit Hilfe von Symbolen gezeigt wird, es gibt ein Frikadellensymbol und ein Schnitzelsymbol und ein Wurstsymbol, gezeigt wird, wo man welches kulinarische Highlight im Stadion bekommt. Es gab auch ein Symbol für regionale Speise des Gastes. Also da war irgendein Student bei Aramark super ambitioniert, was man denn so alles machen könnte. Die Realität bietet es nicht alles, was auf dieser Map zu sehen ist. Aber die Idee fand ich natürlich interessant und dann habe ich gleich mal nachgeguckt, ob es das für die Arena bei uns auch gibt. Leider nicht. Also Aramark, ich hätte gerne. Tatsächlich ist das wirklich eine Frage. Ich habe keinen Überblick, was es bei uns in der Arena eigentlich gibt. Ich hätte gerne mal eine Catering-Map für die Arena.
Wissen wir denn, was die regionale Speise des Gastes in diesem Moment war? Vielleicht ein Düsseldorfer Senfrostbraten mit
Rheinischer
Sauerbraten. Mit Wirsing und
Netthappen. Ja, weiß ich
Gute
nicht.
Gute Frage, ja.
Ja. Schade, das werden wir wohl nie herausfinden.
Nee, es hat ja auch keine gegeben. Also das ist ja nur.
Wäre das bei uns auf der Seite gewesen?
Oder im Gästebereich?
Ja, oder ist es im Gästebereich?
Es ist ja eben nur in der Legende dieser Catering-Map aufgeführt, aber eben auf dem Plan nicht zu sehen.
Ach so. Okay.
Also bitte geht alle auf die Homepage vom Club, um euch das genauer anzugucken. Dann wisst ihr auch, was es wo gegeben bzw. auch nicht gegeben hat. Aber es gibt eben keine normale Bratwurst, sondern nur die drei im Weckler. Aber wie gesagt, die sind gar nicht so schlecht. Und das Bier war auch gut. Ich war ein bisschen sauer, dass ich nicht nach meinem Ausweis gefragt wurde, weil tatsächlich ein junger Mann nach uns abgewiesen wurde. Er durfte kein Bier kaufen. Interessanterweise auch, weil er noch nicht 18 war.
Ja.
Und er monierte vollkommen zu Recht, ja, ich bin nur 16. Die sagte aber, nein, bei uns nur ab 18.
Ja, das ist wohl eine Stadionregel, dass dort erst ab 18 Alkohol ausgeschenkt wird.
Ein Dekret von Markus Söder persönlich, der einfach verhindern möchte, dass die bayerische Jugend zu früh dem Alkoholismus verfällt.
Sechselt der?
Das war kein
Sechsel. Manchmal glaube ich schon, ja.
Das war kein Sechsel.
Es geht einfach um das Verhindern von Bierzeltstimmung.
Ja? Also apropos Bierzeltstimmung, bevor wir uns hier wirklich um Kopf und Kragen reden, sprechen wir über die Partie, oder? Es gab nämlich ein Fußballspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und der Fortuna aus Düsseldorf. Und ja, ich denke vorab, wir haben letzte Woche so ein bisschen gesagt, wenn wir unsere Ansprüche untermauern möchten, dann sollten wir diese Partie in Nürnberg auch gewinnen. Wir wussten aber alle, zum einen, letzte Saison in Nürnberg lief es tendenziell eher schlecht. Also im Ligaspiel war es eine indiskutable Leistung und im Pokal hatten wir sehr viel Pech, muss man auch einfach sagen. Da waren wir die klar bessere Mannschaft gewesen. Jetzt ist der Club diese Saison, ja, kann man schon sagen, bisher stärker aufgetreten. Also wenn man mal die letzten zwei Spiele ausklammert. So, dass ich gebe zu, ich hatte heute nicht so das beste Gefühl. Ne, so bei den internen Freundestippspiele setzt man ja trotzdem auf Sieg Fortuna. Aber ich gebe zu, so richtig dran geglaubt habe ich dann eigentlich nicht vorher.
Na, ich habe auch unentschieden getippt. Ich wollte nicht auf Niederlage tippen, das mache ich sehr, sehr ungern. Und deswegen ist eigentlich der Tipp, wenn ich sage, ich glaube, dass ich Wolfsburg verliert, dann tippe ich auf ein Unentschieden.
Das ist bei mir ganz genauso. Wenn ich 1-1 tippe, bedeutet das eigentlich in Übersetzung, ich glaube, wir verlieren. Das ist so. Wenn ich ein 1-1 tippe, sage ich, ich glaube, wir verlieren. Das ist genau. Ja, wir hatten bei uns im Tippspiel ja auch mal die Regel, dass man, also ganz am Anfang, dass man nicht gegen Fortuna tippen darf. Ich finde, das ist eine sehr sinnvolle Regelung bei Tippspielen. Das ist einfach verboten.
Ist aber auch nicht mehr so hart durchgehalten. Ne? Also es gibt ja regelmäßig Tipps gegen die Fortuna, muss man sagen.
Das stimmt. Ja, ich muss nur von den Externen.
Ja, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem Spielleiter reden. Ja. Dann sehen wir uns das an. Naja, und meine Laune wurde diese Woche natürlich nicht besser, als angekündigt wurde, dass sowohl Felix Klaus als auch Christoph Tscholles gewisse muskuläre Probleme hätten und ein Einsatz möglicherweise gefährdet sei. Und es wurde dann ja scheinbar doch besser wieder bei beiden, aber Daniel Thun hat sich gesagt, er geht kein Risiko jetzt vor der englischen Woche mit dem Pokalspiel in Magdeburg ein. Und so blieben Klaus und Tscholles auf der Bank. Für sie kamen Jastremski einerseits in die Partie und Shinter Appelkamp. Ich gucke mir übrigens parallel, um mir das, damit ich jetzt quasi nichts übersehe, hier im Kicker an. Und ich glaube mit ziemlicher Sicherheit, dass der Kicker die Aufstellung falsch zeigt. Denn Appelkamp hat nicht innen gespielt, sondern auf der rechten Seite, theoretisch auf der rechten Seite. Mhm. Dazu müssen wir jetzt nämlich noch was sagen. Daniel Thun hat auf der Pressekonferenz tatsächlich Einblick in die Taktik gegeben, mit der die Fortuna angetreten ist. Und zumindest mit Blick auf Jastremski kann ich das bestätigen. Also vielleicht noch ganz kurz, De Weijs kam in der Abwehr zurück für Oberdorf. Und ansonsten blieb da alles soweit. Natürlich, Sobotka konnte nicht starten, weil er sich ja auch einen Muskelfaserriss zugezogen hatte jetzt gegen Schalke, sodass Autanaka in die Elf kam und eben Appelkamp ins Team für Felix Klaus und Jastremski, wie ich eben gesagt hatte, für Tscholles. Und wie sah das Ganze dann taktisch aus im Mittelfeld? Also theoretisch war das zentrale Dreieck mit Engelhardt auf der 6, Johannesson auf der linken 8 und Tanaka auf der rechten 8 und zumindest nominell Jastremski auf der linken Seite und Appelkamp auf der rechten Seite. Aber das hat Thun erklärt und uns ist das gerade mit Jastremski im Spiel auch aufgezeigt, dass Jastremski sehr, sehr zentral sich eigentlich aufgehalten hat. Häufiger fast wie eine zweite Spitze neben Vermey. Appelkamp war so ein bisschen all over the place, aber hat die rechte Seite auch definitiv nicht als Außenbahnspieler gehalten. Und Thun hatte das erklärt, dass sie auch im Prinzip die Außenbahn ja freigeben wollten, so ein bisschen. Und das haben sie in dem Sinne auch erfolgreich gemacht. Das hatte nämlich zur Folge, dass die beiden Außenverteidiger und insbesondere Gavory, das ist uns natürlich auch viel aufgefallen, weil es vor unserer Nase auf der Gegengerade ablief. Insbesondere Gavory hatte gerade in der Anfangsphase, so in den ersten 20 Minuten, unfassbar viel Platz auf seiner Seite.
Ja, da ist nicht viel bei rumgekommen in dieser Anfangsphase. Wer sich die einschlägigen Fernsehberichte dazu ansieht, wird feststellen, dass die meistens bei der 25. Minute ungefähr anfangen, weil da etwas passiert ist, was dann berichtenswert war. Aber davor ist tatsächlich ja viel Geplänkel. Das Einzige, was die Menschen, die hinter uns saßen, wahnsinnig berührt hat, war die gelbe Karte gegen Kastenmeier, der einen Rückpass oder einen Ball, der auf ihn zurückkommt, ja irgendwie vor der Auslinie noch retten möchte und dann ja das nicht schafft und den Ball dann ein bisschen mit nach innen mitnimmt. Und er kriegt dafür eine gelbe Karte, weil er halt den Ball mitnimmt und hinter mir.
Und mitnehmen muss, damit er natürlich nicht, also genau, damit der Einwurf nicht schnell ausgeführt wird.
Und hinter mir ein junger Mann, ja, gelbe Karte, Kastenmeier, das dumme Arsch.
Ja, aber sowas sagen wir natürlich hier nicht immer. Das dumme Torwartlein, hat er gesagt.
Und er hat sich köstlich darüber, also er kriegte sich gar nicht mehr ein, wie gut er das fand, dass Kastenmeier da eine gelbe Karte bekommen hat.
Es war ganz interessant, ich hab mich nicht umgedreht, lange Zeit. Ne? Ich habe die drei Jungs da gehört und also die klang etwas bäuerlich, fand ich. Also das liegt aber vielleicht an diesem fränkischen, sehr starken fränkischen Akzent. Und ich konnte die halt alterstechnisch überhaupt nicht, ich habe extra mich nicht umgedreht, ich konnte die alterstechnisch nicht so einschätzen. So, sind die jetzt schon ältere Herren Oder irgendwie junge Burschen, weil die halt so, yeah, so Andreas Geber-mäßig, so mit voller Inbrunst, so gezielt emotional in manchen Momenten wurden, wo man sich schon gefragt hat, wo kommt das denn jetzt her? Wir sind aufgetaut.
Ja, und dann jeder Rückpass, der dann auf Kastenmeier gegeben wurde, war auch so, ja, auf den drauf, auf den drauf.
Ja, sie waren der Meinung, dass Kastenmeier eine Schwachstelle von uns ist. Das hätte ich jetzt mit einem Torwart namens Martenio am Tor, hätte ich da vielleicht...
Das wird sich vielleicht auch noch zeigen im weiteren Spielverlauf.
Ja, aber es stimmt schon, es gibt eben diese Anfangsphase, in der tatsächlich Fortuna definitiv das Kommando übernimmt. Also der Club wartet auf Umschaltmomente größtenteils und überlässt der Fortuna den Ball. Das ist jetzt nichts Besonderes. Nürnberg ist nicht so zwingend das Ballbesitzteam. Der Plan war, schnell umzuschalten. Es gelingt auch zweimal über Gavoris Seite, denn das ist natürlich die Kehrseite dieser Taktik gewesen, das hat Tuner nicht erkannt, dass auf den Außen waren eben nur ein Spieler war, der meistens keine gute Absicherung hatte. Und Gavori ist natürlich nicht der antrittsschnellste Spieler, das wissen wir alle. Und ich weiß nicht, wer es auf der rechten Seite bei Nürnberg in der Szene war, wurde einmal böse überlaufen, dann konnte aber...
Poller, glaube ich, heißt der, oder?
Goller.
Benjamin Goller, ja.
Benjamin Goller. Mag sein, dass der auf rechts gespielt hat, ne? Früher Karlsruhe. Der hat ihn dann überlaufen, dann hat er die gelbe Karte... hat er eben nicht. In dem Moment hat er ihn sich überlaufen lassen, woraufhin Siebert im Strafraum einmal mit einer ziemlich guten Gerätsche das klärt. Das ist alles in den Höhepunkten, kommt das nicht vor. Aber das war so, da hätte es gefährlich werden können. Wenn wir in diesen Szenen ja schlechter oder nicht so aufmerksam meistens agiert hätten. Und es gab es eben noch ein zweites Mal und da hat Gavori dann gelernt und das Foul gezogen, hat er auch gelb gekriegt.
Da war wieder ein großes Hallo hinter uns.
Ja. Insgesamt regten sie sich aber auch viel auf, wie viel Platz Gavori in den ersten 25 Minuten hatte, da die seine Seite zu beackern.
Und er hat auch nicht richtig was draus gemacht.
Naja, ne? Das muss man tatsächlich so sagen, ja.
Also, er hatte immer sehr viel Zeit, den Ball anzunehmen. Dann kam irgendwann der Nürnberger Spieler dazu und dann hat Gavori ihm meistens in die Beine geflankt.
Genau, und also zumindest diese Kombination Flanke, Halbfeldflanke, Gavori auch für Mai, die hat heute nicht geklappt, aber naja, da gab es ja dann andere Lösungen. Aber insgesamt ist in der Phase nicht viel passiert und dann gab es eine Unterbrechung, das war in der 26. Minute und für uns im Stadion war erstmal überhaupt nicht ersichtlich, was da jetzt gerade los ist. Der Schiri ging zur Seitenlinie und ich hatte erst gedacht, der will den Trainern oder den Leuten da was sagen oder vielleicht hat einer auch da irgendwas reingerufen und der will den vom Platz stellen oder so. Aber da ging er zum Ulf.
Ja, unser Mannschaftsarzt. Ne?
Genau. Und ließ sich behandeln. Da hatte er ein Zipperlein, meine Ferndiagnose über die Laufbahn, über das Spielfeld, zur anderen Laufbahn, hieß, der hat was an der Wade. Und, na, wie hat sich's herausgestellt? Er hatte was an der Wade.
Er hatte sich ja seinen Stutzen auch heruntergezogen, damit er dann fachmännisch untersucht werden konnte.
Genau, aber wer ist der Mediziner hier? Frage ich. Ich muss gerade aber nachgucken, wie der Schiedsrichter
heißt. Das darfst du mich nicht fragen. Ja. Ist auf jeden Fall der jüngste Zweitligaschiri mit 26.
Hempel. Ah, Robert Hempel, genau. Jüngster Zweitligaschiri. Und es gab wohl, ich glaube auf Sky wurde das gesagt, dann gab es wohl kurz die Frage, ob einer der Assistenten die Hauptleitung übernehmen könne, aber die hatten wohl nicht die nötige Lizenz, sodass dann der vierte Offizielle, Assad Nuhum, sein Zweitligadebüt bekommen hat. Der hatte wohl vorher bisher nur ein paar Drittliga- und Regionalligaspiele gepfiffen und durfte dann gleich die Partie übernehmen. Es gab aber, also die Mannschaft wurde in die Kabinen geschickt, was bei den Witterungsbedingungen auch sicherlich die richtige Entscheidung war. Es hatte natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht geschneit, der Platz war auch noch grün. Der Schnee kam später und dann wurde ja auch in der zweiten Halbzeit irgendwann der Ball zum Orangenball getauscht.
Kurz angemalt.
Genau, aber es war natürlich schweinekalt und darum war es auch gut für die, einerseits für die Spieler. Aber auch der Schiedsrichter musste sich wohl zum einen warm machen. Aber heutzutage mit dem VAR, du ziehst halt nicht einfach nur ein Schiri-Trikot über, sondern du wirst verkabelt. Ne? Und das muss ja auch getestet werden, ist der Empfang da, Hallihallo, Hallöchen und so, ne? Wie das dann so läuft. So dass die ganze Nummer eine Viertelstunde bestimmt gedauert hat. Ne?
Ja, auf jeden Fall mehr als 10 Minuten. Und die Fortuna ist dann nach einigen Minuten wieder auf den Platz gekommen und hat einen Macarena-Tanz aufgeführt.
Ja, sie haben sich in einer schönen Kreisbewegung, die innen zusammen und wieder auseinander lief, das ist natürlich eigentlich nicht Macarena, aber Das ist ja mehr wie das so in der Schule, so im Kindergarten.
Ein Reigen. Hast,
ne? Ein Reigen. Ein Ringelreigen, genau. Ein Ringelreigen, dann haben sie ja. Plumpsack gespielt.
Aber dann ging es irgendwann weiter. Alle Schiedsrichter waren verkabelt und warm gemacht. Der bisherige Schiedsrichter war dann der vierte Offizielle, hat sich an der Seitenlinie aufgestellt. Und dann ging es weiter
und, ja, und
dann ging es los.
Also man sollte ja meinen, manchmal sorgen solche Situationen für einen Bruch im Spiel oder dass sich die Dinge verändern. Jetzt war der Club bis dahin schon nicht sonderlich auffällig gewesen. Und Fortuna hatte schon sehr viel Ballbesitz, aber eben nichts draus gemacht, sind keine Torchancen draus entstanden. Und das wurde jetzt schlagartig auf einmal anders. Also der Club war immer noch bräsig, aber die Fortuna spielte auf einmal einfach geschickter. Es gab da einen abgefälschten Ball, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das ist hier auch im Live-Ticker gerade mit den Minuten etwas schwierig zu sagen. Also theoretisch war es 45. plus 1.
Ach so, ja.
Aber natürlich war eigentlich noch eine Viertelstunde zu spielen, weil die Uhr wurde wohl nicht angehalten. Darum, wir lassen es jetzt mal mit den Minuten, aber es gab auf jeden Fall diese Chance, das ist eine abgefälschte Flanke, die dann, ja, Martinia aus der langen Ecke irgendwie noch so kratzen möchte, sonst hätte es so ein Marco-Christ-Gedächtnistor gegeben. Da kratzt er sie zwar raus, aber er faustet die sozusagen direkt auf die Brust von Vermey, der überhaupt nicht mehr reagieren kann. Und der Ball prallt von der Brust von Vermey ganz knapp neben das Tor.
Den habe ich schon drin gesehen, den Ball. Da habe ich wirklich gedacht, der ist drin.
Ja, das war Außennetz dann. Ne?
Aber niemand jubelte außer dir. Nein, du hast auch nicht gejubelt. und dann gab es noch eine zweite Aktion. Ich weiß es jetzt gar nicht, wer das war. Was Appelkamp oder so, der einmal draufschoss. Auf jeden Fall, ich weiß noch, wie du zu mir sagtest im Stadion, wir nähern uns.
Genau, wir nähern uns an.
Und so war es dann auch. Dann im Prinzip mit der dritten Szene, also zumindest dieser abgefälschte Ball, den würde ich als Chance bezeichnen, kommt dann der Ball von der rechten Seite von Appelkamp in die Mitte geflankt. Vermey hat zwei Gegenspieler gegen sich da stehen. Keiner von beiden auf Nürnberger Seite geht ins Kopfballduell, sodass auch Vermey, weil er den Kopf größer als die ist, nicht mal hochspringen muss, sondern im Prinzip im Laufen einfach den Ball gegen die Laufrichtung von Martinia in die lange Ecke legt. 1-0. Das ganze Tor, ich glaube, Martin, du hattest zu mir gesagt, irgendwie so in Zeitlupe lief es ab.
Es fühlte sich unglaublich undynamisch an, wie er das wirklich so aus dem Gehen herausköpfte und sich ja die Ecke auch noch aussuchte. Und man muss aber auch sagen, dass die Nürnberger da halt auch überhaupt nicht auf ihn zugingen halt. Ne? Also eine Abwehrleistung war da gar nicht gegeben. Also ganz skurrile Situation.
Der Plan war also generell ja aufgegangen, dass wir sehr viel, allein aufgrund der numerischen Überzahl im zentralen Mittelfeld, dass wir sehr viel Ballbesitz hatten. Und das war auch richtig. Zur Wahrheit gehört aber auch, die Nürnberger haben so eine Körperlichkeit oder so ein richtig aggressives Vorchecking, außer mal so ein bisschen auf den Torwart drauflaufen, haben die gar nicht geboten, ne?
Die haben denselben Fehler gemacht wie Schalke letzte Woche. Auch das haben wir jetzt eben im Zug schon mal kurz analysiert. Wenn man eine Sache gesehen hat beim Spiel Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Schalke, gegen FC Schalke 04,
FC Schalke, ja.
Dann, dass man uns vielleicht mal stören sollte, wenn wir anfangen, Fußball zu spielen und nicht einfach nur nebenher läuft, weil dann wird es sehr schmerzhaft. Und das hat der erste FC Nürnberg dann heute auch gelernt. Das zweite Tor, was dann fällt, ist nämlich nur 2 Minuten später. Da gibt Jastrzemski den Ball zu Tanaka, der an der Strafraumkante relativ zentral den Ball annehmen kann. Schleimer von Nürnberger Seite aus
rutscht auf seiner eigenen... Nee, der ist zu billig, oder?
Ja,
war schon eher der Schnee.
Auf dem seifigen Geläuf rutscht Schleimer weg und beschwert sich dann noch, dass er glaubt, da gefoult worden zu sein.
Nicht nur er. Also
nicht nur er beschwert sich, auch hinter uns. Die Menschen haben sich natürlich beschwert. Ich hätte mich auch beschwert, wenn ich in der gegenüberliegenden Position gewesen wäre. Und Tanaka kann den Ball dann... Ähnlich würde ich sagen, wie er das Tor gegen den 1. FC Kaiserslautern geschossen hat, so halb hoch reinschlänzen.
Ja, allerdings, es war ein verdeckter Schuss, weil der war jetzt nicht so platziert in der Ecke, der kam dann sogar relativ zentral, aber ich glaube, Martinia war da einfach die Sicht genommen. dass er den Ball dann nicht halten konnte. Tanaka macht das gut. Die Fernsehbilder zeigen dann auch, dass Schleimer wirklich weggerutscht ist. Da war kein Foulspiel oder sowas. Das war also schon
der Schiedsrichter ja auch direkt festgelegt.
Genau. Ne? Also das war schon in Ordnung, das Tor zu geben. Ja, und auf einmal stand es, und es war, lief ja noch die erste Halbzeit, stand es 2-0. Und wir dachten, oh ja, ja, 2-0, das ist ja in Ordnung. Gehen wir doch mal am besten in die Pause jetzt. Wäre doch eigentlich mal ganz schön. Ja, aber da hatte die Fortuna noch nicht wirklich Lust drauf, ne? Denn ja, es gibt noch mal eine. Wer schlägt da die Flanke?
Ne, erstmal haben wir noch einen Lattenschuss von Johannesson, der auch da reinknallt.
Mhm. Richtig.
Und dann wir haben, guck mal, wir haben noch drei Tore. Lass mal noch dem Martin das dritte Tor erzählen.
Oh, bei sowas jetzt bin ich ja immer total schlecht, aber letztendlich, wir sind in Minute so und so und wussten auch gar nicht mehr, welche Nachspielzeit es letztendlich gibt, ja. Aber letztendlich flankt dann laut dem Ticker des Kickers Tanaka tatsächlich. Und zack, zweites Kopfballtor für May. Also auch ähnlich eigentlich wie das erste Tor. Also auch in so einer relativ überschaubaren Geschwindigkeit ohne und Nürnberger Gegenwehr.
Genau, also das war so auffällig, diese fehlende Gegenwehr, ne? Dass Vermeider so locker zum Kopfball immer kommen kann. Ne? Und also wir finden es natürlich jetzt toll, dass Vermeij jetzt in diesen zwei Spielen jeweils zweimal getroffen hat. Aber auch natürlich, weil die Gegner irgendwie aufgehört haben, Vermeij zu verteidigen, was ich jetzt gerade nicht verstehe.
Also wir generell haben Podcast gehört und haben gehört, dass wir ein riesen Mittelstürmerproblem haben. Denken sich, ach ja, dann können wir den ja einfach laufen lassen.
Ja, wir haben Vermeij ja letzte Woche schon sehr stark gelobt und wir können es nur wiederholen. Das war richtig gut heute, ne? Also die Präsenz da vorne. Er macht jetzt auf einmal auch noch seine Tore. Auf einmal, also man konnte jetzt bei 15 Drittligatoren nicht unbedingt davon ausgehen, dass es jetzt genauso weitergeht. Aber es scheint sich langsam in der Mannschaft, auch in der Spielweise, so ein bisschen gefunden zu haben. Vermeij hat vielleicht auch nochmal Aufwind gekriegt, dass er gesehen hat, ohne ihn läuft nicht so viel zusammen jetzt in den Spielen gegen Wiesbaden und gegen Fürth. Und also seitdem er wieder da ist, muss man sagen, jetzt hat er auf einmal auch sein Torriecher da. Und es ist ja natürlich häufig so mit Stürmern, ne? Wenn sie dann einmal getroffen haben, das Selbstvertrauen auf einmal da ist, dann klappen diese Sachen auf einmal wieder. Und ja, jetzt brauchen wir also keinen Stürmer mehr im Winter, ne?
Genau, dann können wir das Geld einfach sparen.
In Johannesson investieren.
Zum Beispiel, ja.
Ja, das ist natürlich so einfach gedacht, aber ist natürlich toll, dass wir mal jetzt diese Leistung zeigt. Und das lässt ja auch hoffen, weil tatsächlich war ja schon länger eine These von uns, was uns eben fehlt, ist der Mittelstürmer, der trifft. Und wenn das der Fall wäre mit unserem Mittelfeld, dann können sich die Gegner aber warm anziehen. Und genau so kommt es jetzt, ne? Das muss man ja schon sagen. Also wenn wir jetzt das zweite Spiel in Folge haben, wir 5 Tore geschossen. Diesmal, auch weil die Nürnberger schlecht waren, aber auch weil wir viel konzentrierter defensiv waren. Es war natürlich auch ein schöner Test für die Fortuna, jetzt zu lernen. Also wir haben jetzt sind da 3-0 in Führung zur Halbzeit und da habe ich ja auch schon zur Pause gesagt, so, jetzt werden wir mal sehen, ob die Mannschaft es jetzt besser macht als gegen Schalke. Da gehören 2 dazu, weil Nürnberg ja dann auch nicht wirklich ja, sich aufgebäumt hat, anders als Schalke. Da habe ich ja sogar die These im Stadion gehabt, vielleicht war es ja doch nicht so dumm von den Schalker-Fans, ja, im Prinzip die Unterstützung mal einzustellen, weil das die Spieler so ein bisschen wachgerüttelt hat, während das Nürnberger Publikum, ja, das war relativ resigniert, oder?
Ja, die sind geblieben, die haben auch irgendwann, haben sie auch irgendwie ihre Fahnen dann eingepackt, also da war dann auch kein organisierter Support mehr aus dem Ultra-Block, aber ja, das war irgendwie, da hat es nicht so geknallt, da ist offenbar noch nicht so schlimm wie auf Schalke. Aber
das ist eigentlich ein gutes Stichwort, wenn wir das hier vielleicht mal zwischendurch einwerfen. Thema Ultras. Die Ultras kamen
ein etwas paar Minuten später, zu spät, ne? Ja. Sie hatten offenbar keine Lust, pünktlich zu kommen.
Nee, also wahrscheinlich stand da der Bus im Stau, Fragezeichen. Ich weiß jetzt nicht genau, was da los war. Aber es gab ja auch noch eine Botschaft. Also,
genau, da wollte ich gerade sagen, drauf hinarbeiten.
Wir müssten eigentlich, vielleicht müssen wir da eine neue Rubrik für schaffen. Botschaften aus dem Blog. Oder hätten wir eine Rubrik, in die das irgendwie reinpassen würde?
Ja, ich glaube, ich habe gesehen, wie einer während das Banner da war, hat er sich eine Zigarette angezündet. Das hat ja irgendwie mit Pyro zu tun. Also komm, start mal die Rubrik.
Andis Pyro-Ecke.
Ja, Andis Pyro-Ecke, die Lieblingsrubrik für die gesamte Familie. Heute mit einer sehr kurzen Ausgabe und auch ohne Bewertung, weil tatsächlich es keine Pyro gab. Aber es gab ein Spruchband und ich glaube, das war eine konzertierte Aktion. In verschiedenen Stadien habe ich es nämlich heute gesehen und auch die Nürnberger Fans hatten ein Plakat dazu. Gegen Polizeigewalt, gegen Polizeiwillkür. Da gab es ja in den vergangenen Wochen auch immer wieder Themen, dass in St. Pauli die Hannoveraner-Fans ein bisschen angegangen wurden und sowas. Und deswegen gab es. In Frankfurt gab es auch Probleme. Und die Düsseldorfer Ultras haben ein Spruchband hochgehoben, auf da stand: Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt, nur ein paar Jugendliche sind frustriert.
Hey, das kenne ich irgendwie.
Das haben die sich ausgedacht.
Ja, da musst du einen geilen Song draus machen,
ja.
Oder?
Das ist vielleicht auch aus dem Theater.
Direkt in den Sinn, so irgendwie.
Hier kommt Daniel.
Ja, und dann Fortuna-Fans gegen Polizeiwillkür.
Genau.
Ja.
Aber ja, schöne Sache.
Das dazu, Rubrik Ende.
Sonst keine Pyro an dir.
Nee, sonst gar nicht. Wirklich langweilig.
War auch viel zu kalt dafür.
War einfach zu kalt.
Ja,
war physisch
zu kalt für Pyro. Möglich. Das ist der Folgentitel. Zu kalt für Pyro. Ja, und dann kommen wir einfach zur zweiten Halbzeit. Nürnbergs Trainer Christian Fjell hat nicht in der 30. Minute reagiert, wie der Schalke-Coach, sondern erste Halbzeit. Und auch er hat den Dreifachwechsel gezogen. Und unter anderem das Supertalent, das wir alle so vorab schon hochgelobt hatten. Uzun wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Ich fand ihn ja sogar noch einen der Besseren, weil der zumindest gelegentlich mal einen Ball behauptet hat da vorne. Aber er hat im Prinzip...
Ja, recht brotlos, ne?
Ja, natürlich brotlos. Also vielleicht zur Halbzeit, ne? X-Goals Wert von 0,06 bei Nürnberg. Und Fortuna hatte einen von 1,15, glaube ich. Also wir haben schon ja gegen Schalke auf die etwas seltsamen X-Goals-Werte hingewiesen, aber es ist natürlich so, dass wir aktuell ein bisschen mehr Tore schießen, als der X-Goals-Wert es vielleicht vermuten lassen würde. Am Ende waren es übrigens gestern 2,33 für die Fortuna und Nürnberg, Achtung, durch den Dreierwechsel hat sich gesteigert in der zweiten Hälfte und hatte dann noch einen X-Goals-Wert von 0,15. Naja, sie haben ja auch noch zwei Torschüsse irgendwann in der zweiten Hälfte gehabt. Eine kurz vorbei und eine in die Arme von Kastenmeier. Damit haben wir das Nürnberger Offensivspiel bereits abgehakt.
Also ja, mehr da ist sonst nicht so wahnsinnig viel passiert.
Aber wie gesagt, das Publikum war natürlich ein bisschen genervt, aber also sehr schnell resigniert. Auch die Jungs hinter uns haben doch relativ schnell gesagt, ja, hier passiert nichts mehr. Und so war es ja dann letztendlich auch. Im Gegenzug... oder im Gegenteil, die Fortuna hat nämlich nach wie vor das Spiel kontrolliert, nach wie vor den Ballbesitz gehabt. Ich glaube, statistisch kommen wir auch da auf über 60% nach 90 Minuten. Und es gibt dann in der 54. Minute, jetzt können wir die Minuten auch wieder normal zählen, weil es die Halbzeitpause gab.
Oh Gott sei Dank, ich war schon total nervös. Ich
bin schon am Schwitzen hier. Ja. Da gab es eine ein bisschen kuriose Situation, muss man sagen. Also dazu möchte ich erklären. Ich habe in der Situation sehr stark auf den Verteidiger geachtet. Und wenn ihr euch Höhepunkte dieses Spiels anguckt, dann schaut euch mal genau die Reaktion von Jannis Horn auf seinen vermeintlichen Handelfmeter an. Also nicht nur vermeintlich, sondern aus meiner Sicht war es eine korrekte Entscheidung. Wird von der rechten Seite eben geflankt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Appelkamp vermutlich, weil das ja seine Position auch war in diesem Spiel. Und Horn, ja, geht so ein bisschen mit den Armen zum Ball. Also das macht er so... Ich glaube, er macht das so ein bisschen intuitiv. Ich glaube, er macht das wirklich unkonzentriert. Das ist in dem Moment, denkt er nicht nach, was er da tut.
Und dabei hatten die doch ja, einen Banner, die Nürnberger Fans, wo ganz groß drauf stand, konzentriert euch.
Genau.
Bitte konzentriert euch.
Immerhin höflich. Also Respekt vor dem eigenen Team, das finde ich gut. Ja, ja, den Banner könnt ihr sehen bei uns, wenn ihr auf unseren Instagram-Channel Gebrabbel RW geht, und dann könnt ihr diesen Banner sehen, den haben wir fotografiert, den fanden wir ganz lustig. Also auf jeden Fall, er schien das so ein bisschen im Unterbewusstsein zu tun, so, ne, unkonzentriert, was wahrscheinlich die Leistung der Nürnberger sehr gut zusammenfasst, und seine erste Reaktion, auch kurz danach, bevor der Pfiff vom Schiedsrichter kam, er schlug schon die Arme über dem Kopf zusammen nach dem Motto, oh Gott, was habe ich denn da gerade gemacht? Realisiert dann, dass der Schiri noch nicht gepfiffen hat, und macht dann wieder
auf cool.
Dann kommt aber der Pfiff und als der Pfiff kommt, packt er sich aber wieder an den Kopf und so, oh, was habe ich gemacht? Interessanterweise wird das Ganze dann aber noch vom VAR geprüft und natürlich die Nürnberger waren alle der Meinung, das war ein großer Mumpels, aber ich finde, die Reaktion des Spielers war so ehrlich, die war in dem Moment nicht geschauspielt, die war einfach nur so, ach scheiße, was habe ich da gemacht? Und von daher war für mich klar, ja, das war ein dummes Handspiel, das war dem Spieler selber klar und so gab es den fälligen Elfmeter, wirklich nach mal wieder 2 Minuten Prüfung und wenig Transparenz. Aber ich habe übrigens gelesen, in der nächsten Sitzung des Komitees, wie heißt es, IFAB?
Ist ja, das IFAB ist das Regelboard. Ja.
Das Regelboard wird wohl jetzt auch ernsthaft, kommt das Thema Transparenz im Stadion nochmal auf dem Tisch, dass man es jetzt wohl ausweitet, wie man es bei der Frauen-WM schon gemacht hat, also dass die Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen im Stadion, zumindest übers Mikrofon, analog zum American Football, kurz sagen, in dem Fall Spieler Jannes Horn oder Nummer, keine Ahnung, welche Nummer er jetzt hat, Nummer 15 von Nürnberg, Handspiel, Elfmeter, so in dem Stile. Und das ist tatsächlich für uns Stadiongänger, ist es wirklich manchmal sehr nervig, dass keine Transparenz vorherrscht. Da wissen die Kommentatoren im Fernsehen manchmal ja wirklich mehr als wir. Und so war es auch ein bisschen in dem Fall. Es wurde zwar auf der Anzeigetafel gezeigt, dass geprüft wird. Übrigens ist diese Grafik so unsäglich hässlich.
Die ist einfach langweilig.
Ja, da haben sie dem Studenten gesagt, hier mach mal 3 Kästchen mit Tor-Fragezeichen, kein Tor. Das kann man doch hübscher machen.
Ich glaube, das Schlimme daran ist, wahrscheinlich hat das sogar irgendeine hochbezahlte Agentur in mehreren Tagessätzen für viel, viel, viel Geld gemacht.
Also die VAR, ob es ein Tor ist oder nicht, Grafik ist wirklich Mist.
Ja. Und also es wurde ja auch noch nicht mal ein Ergebnis geliefert erst. Ne? Also
erst nicht.
Es wurde nicht aufgelöst.
Ja. Also meistens ist es interessant, dann den Schiedsrichter in dem Moment zu beobachten, weil der irgendwann die Geste macht, beziehungsweise die Spieler um ihn herum, wenn dann ein Spieler weggeht, nach dem Motto, ja, so, weil er dann weiß, okay, jetzt gilt's oder sonst was. Summa summarum, ich möchte nicht jedes Tor sagen. Es gibt so viele, ich weiß, aber...
Ja, dann mache ich doch einfach nochmal. Vince Vermey tritt an, er legt sich den Ball zurecht und schießt ihn hart und platziert in die rechte untere Ecke. Matenia ist unterwegs in eben jene Ecke, aber, wie ich sagte, hart und platziert und deswegen leider keine Chance für Matenia, an diesen Ball zu kommen.
Ich glaube, noch nie wurde ein Elfmeter so langatmig erklärt. Jetzt auch einfach sagen können, schießt unten rechts rein, Tor in Anti-Ecke, aber zu feste.
Ja, dann erzähl du doch, was siehst du das Tor.
Ach, jetzt streitet euch doch nicht.
Frau Schneider.
Streit gab es ja schon auf dem Platz, weil Horn hat ja sogar noch gelb gesehen, weil er so lange gejammert hat, dass er das selber auch noch so doof fand, dass er die gelbe Karte gesehen hat. Und dann hat aber Vermey auch noch gelb gesehen, weil er unsportlich lange direkt am 16er gejubelt hat, weil...
Ja, oder an der Eckfahne, in der Kurve.
Irgendwo da, genau.
Ja, aber noch nicht mal an der Stehkurve, wo die Ultras sind. Wo soll er denn hingehen? Also, ich weiß auch nicht, was das jetzt gerade... Das ist ja offenbar auch en vogue, dass das Jubeln von Spielern zu Hasstiraden führt und sonst irgendwas. Also, lasst die Jungs sich doch einfach freuen.
Ja, Jubel vor der eigenen Kurve wäre halt wieder Zeitspiel gewesen. Das wäre dann auch gelb gewesen.
Ja. Ne, ist schon richtig. Ja, und Daniel Thune tat das einzig Richtige. Er wurde absurd. Nein, er brachte Oshino für Gavory, weil der eben gelb hatte und zumindest ein, zwei Mal in der ersten Halbzeit überlaufen wurde.
Du meinst Okino.
Okino, genau, wie die Anzeigetafel von Nürnberg ihn auch, ja, auch den ganzen Rest des Spiels benannte. Es war also Okino mit K statt CH. Er brachte ihn für Gavory, weil der eben gelb vorbelastet war und Thune dachte, da könnte es ja noch gefährlich werden. Er wusste nicht, nein. Da kommt nichts mehr von den Nürnbergern. Und ja, Vermey hat er dann auch geschont und Niemitz gebracht. Auch, glaube ich, ein bisschen eine Reaktion auf die Tatsache, dass Vermey ja gegen Schalke sehr lange drauf war und dann auch mal so eine Konterchance relativ kläglich vergeben hatte, dass er sagte, nö, jetzt bringe ich den Konterstürmer einerseits relativ früh, andererseits haben wir natürlich ein wichtiges, schweres Pokalspiel am Dienstag, sodass ich eben dann auch so einen Spieler mal schonen kann. Und das macht er ja dann noch ein paar Minuten später. Dann kommt Felix Klaus für Jastrzemski und Suso kommt zu seinem wir haben es überprüft, zu seinem
Zweitliga-Debüt.
Er wurde im Pokal, wurde er eingewechselt. Der gute Klaus. Klaus.
Klaus Simasuso.
Feierte sein Zweitliga-Debüt. Im Pokal wurde er schon eingewechselt für Ior auf der linken Seite. Alles Maßnahmen. Wir waren 4-0 vorne. Nürnberg war toter als tot und einfach zur Schonung der Spieler. Also wirklich ganz tolle Voraussetzungen für das Pokalspiel, dass wir nicht nur die wichtigen Spieler, die auf dem Platz waren, dann relativ zeitnah runternehmen konnten, sondern dass wir auch Cholles, der auf der Bank saß, und auch Klaus so weit schonen konnten, weil sie ja ein bisschen angeschlagen waren. Cholles dann sogar das ganze Spiel.
Und auch Ginczek ist auch nicht
eingewechselt. So dass sie halt jetzt hoffentlich dann frisch am Dienstag zur Verfügung stehen. Die Fortuna hat das Ganze dann, genau, De Weis auch noch ausgewechselt in der 78. Also wirklich die Kräfte, auch vor allem der Spieler, vielleicht ein bisschen gespart und geschont, die zuletzt immer mal wieder muskuläre Probleme hatten. Also gute Belastungssteuerung, die uns einfach dieses Ergebnis und die Leistung der Fortuna dann auch noch zugestanden haben. Ja, wie gesagt, da brennt nichts mehr an. Fortuna hat alles im Griff und macht es sogar am Ende noch besser. Nach, wer möchte es beschreiben? Das 5-0.
Nachdem ich möchte, ich mache jetzt gar nichts mehr.
Ja, Andi ist beleidigt, weil es keine Pyro gab und ich ihn angeprangert habe, dass er einen Elfmeter zu kompliziert beschreibt. Die neue Tagline für unseren Podcast. Der Podcast, der Elfmeter besonders umfangreich beschreibt.
Naja, aber also letztendlich ist es am Ende doch noch Niemitz, der ja eingewechselt wurde, der das 5-0 erzielt. Also Nürnberg macht ja eigentlich nicht mehr wirklich was, ist nur noch passiv da und letztendlich kommt es dann zu einer schönen Offensivaktion im Doppelpass mit Klaus, die Niemitz dann sauber abschließt, kurz vor Ende.
Niemitz, der Mann für das 5. Tor.
Dann, genau.
Schon einmal mehr.
Das wichtige 5-0 hat er geschossen.
Das wichtige 5. Tor, einmal mehr geschossen. Ja, Das war nochmal schön, untermauerte unseren Status als beste Offensive der Liga jetzt mit 34 Treffern. Der nächste Verein stand jetzt Samstagabend, morgen sind natürlich noch ein paar Spiele, ist der HSV mit 30 Treffern. Es ist schon beachtlich inzwischen, ne? Also wenn unsere Offensive in Schwung kommt und wenn man den Fehler macht, uns spielen zu lassen, uns die Räume nutzen zu lassen und uns nicht auf den Füßen steht. Also zuletzt haben das Fürth und Wiesbaden eben auch besser gemacht. Nicht nur, weil wir da zum Beispiel Vermeinig hatten, aber die haben uns halt früh gestört. Ne? Früh uns und also unsere Verteidiger im Prinzip nicht aufbauen lassen. Nürnberg und Schalke haben das über weite Phasen nicht gemacht und ich glaube, das ist ein Kardinalsfehler, wenn man gegen uns erfolgreich sein möchte.
Das ja, da hatte Nürnberg sich ja noch vorab in der Pressekonferenz, wo das thematisiert, dass sie sich grundsätzlich ja freuen würden, dass sie jetzt gegen einen etwas spielerisch stärkeren Gegner spielen würden, weil sie gegen die Teams, die sich so hinten reinstellen würden, immer so ein bisschen Probleme hätten.
Ja, naja, aber gleichzeitig haben sie dann so körperlos gespielt, wie auch schon Schalke vor einer Woche, dass funktioniert ja, dann einfach nicht.
Und ne? Auch also, von der Laufleistung her hat Fortuna fast 4 Kilometer in Summe, also mehr auf dem Tacho gehabt. Ballbesitz, habe ich schon gesagt, 63-37 ist nach 90 Minuten auch ein enorm hoher Wert, muss man sagen. Und einmal mehr diese Zweikampfquote. Ich habe es schon die letzten Spiele gesagt. Auch gegen Schalke waren wir schlechter im Zweikampf. Es fühlte sich auf dem Platz überhaupt nicht so an, jetzt auch gegen Nürnberg.
Nein. Nee.
Aber Nürnberg 57-43 die Zweikampfquote. Überrascht, wenn man es sieht, aber zeigt auch, dass diese Zweikampfquote gefühlt als Wert für den Erfolg nicht immer so aussagekräftig ist. 12-4 Torschüsse. Man muss einfach sagen, es war eine klare Angelegenheit. Wir waren an diesem Samstag heute eine Klasse besser als Nürnberg, haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen und ich schließe mich da Daniel Thun an. In dem Spiel gibt es nichts zu kritisieren.
Nee, absolut.
Und er sagt
nicht.
Auch, das war jetzt der Maßstab für künftige Spiele. Und da bin ich gerne bei ihm. Also zumindest was die Seriosität der Leistung betraf. Wir haben jetzt nicht immer Zauberfußball gespielt oder unfassbar spektakuläre Tore dabei gehabt. Aber einfach diese Seriosität, auch dann einfach alles zu unterbinden, was der Gegner macht. Ne? Also ich glaube, Siebert hatte einen Aussetzer, aber ansonsten war er hochkonzentriert.
Ja, Reis ein kleiner Schnitzer,
hat das stark gemacht. Wie gesagt, Kastenmeier hatte ein bisschen mit dem Boden Probleme, aber war natürlich dann gar nicht gefordert und so. Ioa möchte ich vielleicht noch erwähnen, defensiv sehr stark.
Ja. Mindestens 3 richtig gute Aktionen gehabt.
Genau, auch in der ersten Halbzeit. Ja. Und Tanaka, muss man auch sagen, also wirklich ballsicher, giftig, wie man es sich so wünscht.
Ne? Super Engelhardt, fleißig auch, ne? Also.
Genau, Engelhardt, wie immer, auch überzeugend. Also das war eine runde Sache. Ich glaube, Martin, du hattest es im Stadion auch zu mir gesagt. Also heute fällt keiner ab, ne?
So, nee,
alle haben ihre Leistung
gebracht. Eine richtig runde Mannschaftsleistung einfach. Und das ist auch schwer, jetzt jemanden hervorzuheben. Klar, man kann sagen, Vermey, 3 Tore, ganz klar. Aber der Rest war halt nicht minder schlecht. Also das war einfach sauber zusammengespielt.
Genau, und unterm Strich bleibt jetzt Platz 4, Stand jetzt. Da wird sich aber morgen nichts mehr dran ändern können, es sei denn, Elversberg gewinnt wirklich, wirklich hoch. Mit 16 Toren, plus 16 Toren mit St. Pauli zusammen das beste Torverhältnis. Und weil St. Pauli und der HSV sich unentschieden getrennt haben, jetzt wieder mit nur einem Punkt Rückstand auf den HSV auf Platz 3. Und 4 Punkten Rückstand immerhin auf St. Pauli. Kiel ist dazwischen gegrätscht, hat heute auch gewonnen, wenn auch am Ende knapp, gegen Wien Wiesbaden. Und so kommt es dann nächste Woche Sonntag auf jeden Fall in der Liga zum richtig spannenden Spitzenspiel. 4. gegen 2. Düsseldorf gegen Kiel. Davor geht es aber im Achtelfinale des DFB-Pokals nach... Ich finde nicht immer.
Ach so.
Ich rede so viel, ihr seid.
Ja, ich hab, wir reden jetzt noch ein bisschen.
Also, jetzt kommt der große Höhepunkt.
Ja, jetzt es geht natürlich nach Magdeburg, aber wollen wir noch kurz über die Wirrungen und Irrungen der Rückreise reden?
Können wir auch, aber jetzt haben wir so schön die Magdeburg-Überleistung.
Dann machen wir erst Magdeburg und dann erzählen wir, wie schwer wir es hatten, überhaupt hierher zu kommen, um aufzeichnen zu können.
So sieht es nämlich aus. Ja, der erste FC Magdeburg, Anfang der Saison, mit, ich glaube, 2 oder 3 Siegen gleich in Folge. Ich kann mich erinnern an einem der ersten Spieltage, ein sehr spektakuläres 6-4 gegen Hertha BSC, ich glaube am 3. Spieltag oder so. Und sodass man die Mannschaft von Christian Tietz, die ja auch schon letzte Saison immer eine gute Kugel gespielt hatte, von einigen Leuten schon zu den möglichen Geheimfavoriten zum Aufstieg ernannt wurde, ähnlich wie uns mit der Karlsruher SC, das hat bisher auch noch nicht so gut geklappt. Und sodass man eigentlich die Saison sehr stark begonnen hatte, aber in den letzten Wochen ja so ein bisschen rumgeschwächelt hat. Jetzt gab es heute im Prinzip, während wir den Podcast aufnehmen, den Befreiungsschlag, möchte ich meinen, mit einem 4-1 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Da hat der Trainerwechsel ja auch noch nicht so wirklich gezündet. Sodass Magdeburg jetzt zumindest mit diesem Wochenende auch wieder etwas, ich sag mal jetzt mal, mehr Selbstvertrauen haben dürfte. Taktisch spielen sie so ein klassisches 3-4-3. Natürlich in der Offensive ganz wichtiger Akteur ist da Baris Atik. Den kennt man. Schwieriger Spieler, muss man sagen,
als Super Gegner. Super Typ.
Sehr unsympathischer Spieler, der mit... Also man könnte, also oder sagen wir es so, wenn Leute es positiv ausdrücken wollen, sagen sie, ist ein Schlitzohr, der versucht, der macht alles für den Erfolg. Man kann es aber auch sagen, aus anderer Sicht, ja, vielleicht ein bisschen viel Theatralik und ein bisschen Unsportlichkeit hier und da mal. Aber natürlich ein Spieler, auf den man Acht geben muss, wurde dann allerdings ausgewechselt heute in der 59. Minute mit dem Zipperlein. Ist also unklar, inwiefern er vielleicht gegen die Fortuna spielen kann. Und im zentralen Sturm Castanios hat zumindest heute anstelle von Schuler gespielt und auch getroffen. Das sind sicherlich Leute, auf die es zu achten gilt. Ansonsten der Kapitän Condé im zentralen Mittelfeld, der ist mir immer in Erinnerung, weil er bei unserem ausscheidenden DFB-Pokal bei Rot-Weiß Essen, damals hat er noch bei Rot-Weiß Essen gespielt, Trainer war Christian Tietz, damals von Essen. Da fand ich ihn wirklich stark. Und das hat sich ja bewahrheitet, dass er inzwischen, damals war Essen ja noch Viertligist, zweite Liga spielt. Tietz hat ihn dann mitgenommen. Diesen Sommer insgesamt hat sich nicht so viel getan beim 1. FC Magdeburg. Reimann ist überraschend noch im Tor, weil da eigentlich mit Julian Pollersbeck ein ehemaliger deutscher U21-Nationalkeeper verpflichtet wurde, der beim HSV eben unter Christian Tietz einst hoch kam, hat sich dann aber auf Dauer nicht so durchsetzen können. Und ich glaube, zuletzt war er in Lyon, Auch da hat das nicht geklappt. Hat jetzt die ganze Saison schon irgendwie mit Rückenproblemen zu kämpfen, sodass der alte neue Torwart Dominik Reimann immer noch ja, im Tor steht. Ansonsten hatte Karlsruhe. Ich auf Karlsruhe. Hatte Magdeburg,
auch
ist auch blau. Ja. Hatte Magdeburg schon letzte Saison mit so ein paar Spielern nachgerüstet, wie Piccini zum Beispiel in der Abwehr. Auf dem Papier gar nicht so schlechte Leute, aber der SFC Magdeburg ist nicht für gute Abwehrarbeit bekannt. Ne? Es ist ein tendenziell sehr ballbesitzorientiertes Team. Und erstaunlicherweise wurde da aber relativ wenig gemacht. Generell diesen Sommer nicht so viel passiert. Sie hatten mit Quarteng natürlich einen sehr wichtigen Offensivspieler, den sie an den VfL Bochum verloren haben. Haben sie auch ein bisschen Ablöse für bekommen. Mit Andreas Müller, den ich tatsächlich letzte Saison manchmal auf der 6 oder 8 ziemlich auffällig fand. Also ich kann mich dann an den ersten Spieltag letzte Saison erinnern, wo wir 2-1 in Magdeburg gewonnen haben. Da fand ich ihn wichtig, der ist aber nach Darmstadt gegangen. Und also so richtig bekannte große Namen, Ahmed Arslan aus Holstein Kiel, auch noch so einer aus der alten Christian Tietz HSV-Schule ist da so ein bisschen gekommen. Und ansonsten eher unbekannte Namen, möchte ich sagen. Aber das heißt nicht, dass prinzipiell Magdeburg sich nicht trotzdem ein bisschen weiterentwickelt hätte gegenüber der letzten Saison. Das hat man in den ersten Spielen eben schon gesehen, dass man, ja, ich sag mal, das war letzte Saison, war es lange Zeit das Problem, dass man aus der spielerischen Überlegenheit zu wenig Kapital geschlagen hatte. Und das hat dann phasenweise diese Saison zumindest besser geklappt. Außer eben in dieser Schwächeperiode, da sind sie in diese alten Muster zurückgefallen. Was aber eben ihre Schwäche ist, das ist die Defensivarbeit. Ich persönlich glaube, weil Magdeburg nicht zwingend ein Gegner ist, der uns auch so wehtut, physisch auf den Füßen steht. Ich glaube, Magdeburg liegt uns. Also mein Gefühl sagt mir jetzt nicht nur wegen des 5:0 heute, aber das könnte so und so, also es wird, glaube ich, ein spielerisch interessantes Match am Dienstag im Pokal. Aber ich glaube auch gegen eine Art Gegner, gegen die wir die Räume bekommen, die wir so dringend brauchen.
Ja, und die Statistik, möchte ich einen Punkt hier herausheben, das Thema Flanken aus dem Spiel. Da ist die Fortuna in der Liga auf Platz 1 in der Statistik und der erste FC Magdeburg ist beim Thema Kopfball-Zweikämpfe auf Platz 16 nur. Das heißt,
wenn wir doch nur einen kopfballstarken Mittelstürmer hätten.
Das könnte möglicherweise ein Mittel sein, dass man vielleicht aus Halbfeldern flanken könnte auf starke Kopfballspieler als Mittelstürmer. Das wäre so eine Variante. Genau, du hast eben schon gesagt, Ballbesitzfußball, die haben tatsächlich den höchsten Ballbesitz der ganzen zweiten Bundesliga mit gut 60% und eine Passquote auf Top-Niveau mit 85%. Also tatsächlich eine sehr positiv spielerische Anlage nach vorne heraus, aber ich denke, hintenrum dürften sie zu knacken sein. Sie haben auch eins der Teams, was tatsächlich die wenigsten Fouls spielt. Auch da sind sie in der Tabelle sozusagen, das ist eine, wenn man wenig Fouls spielt, ist das sehr positiv, das sind sehr weit oben in dieser Statistik.
Also sind keine Meister der dunklen Künste, wenn wir jetzt Artig mal vielleicht ausgrenzen als Einzelspieler. Also wirklich diese Dinge, die uns nicht so liegen, die wir nicht mögen, ne? So diese Sandhausen-Kaiserslautern-Spielweise.
Ja, genau. Und meine persönliche Statistik ist etwas geringer als deine. Ich habe bisher 2 Spiele sehen dürfen mit Magdeburger Beteiligung. Einmal 2008 ein Heimspiel, was wir 2:0 verloren haben. Und dann gab es letztes Jahr das Heimspiel, welches wir gewonnen haben.
Oh ja, und ich habe 2 Auswärtsspiele in Magdeburg, die ich noch habe und werde ein drittes diese Woche ja noch dazu, in der Statistik sozusagen noch dazu bekommen. Also letzte Saison war ich beim 2:1 war ich im Stadion und ich habe in der dritten Liga mal ein 2:2 gesehen. Das habe ich mit dem Freund unseres Podcasts, mit dem guten Tobi zusammen einst besucht, das war da haben wir 2:0 zur Halbzeit geführt. Tor hat Feinbier gemacht, Markus Feinbier, da kann ich mich noch dran erinnern. Und es war also wie die Jungfrau zum Kinde zur Führung gekommen, vollkommen unverdient. Und dann haben wir aber auch noch vollkommen verdient das 2:2 am Ende bekommen. So war das damals in der dritten Liga. Also ich war schon 2-mal da, werde jetzt am Dienstag alleine nach Magdeburg reisen und wir werden also auch am Dienstag Abend voraussichtlich, wenn alles glatt geht, eine kurze Folge auch zum Pokalspiel dort aufnehmen. Ob das mit der Presseakkreditierung klappt, das weiß ich noch nicht. Der SFC Magdeburg hat bisher noch keine Rückmeldung gegeben. Das war aber bei Unterhaching ähnlich.
Ja, ja, da muss man mal ein bisschen hinterher telefonieren.
Ja, weil wir ja alle sonst keine Sachen zu tun haben, werde ich den Presseleuten vom 1. FC Magdeburg noch etwas hinterher telefonieren. Ja, also so viel zum nächsten Gegner und schon mal der Ausblick. Ihr dürft also eine Folge von uns erwarten, aber wir wollten ja noch ein bisschen erzählen, wie so die Rückfahrt heute gelaufen ist. Nachdem wir ja die Anbindung des Nürnberger Stadions schon gelobt hatten, dass man da so gut hinkommt und auch sehr schön mit den S-Bahnen oder Sonderzügen vom Hauptbahnhof da sehr schnell hingelangt. Ja, wie war es denn?
Man gelangte halt nicht mehr so schnell weg, nicht wahr? Es war halt etwas enttäuschend, dass die Polizei eine Durchsage machte, dass heute halt keine Sonderzüge mehr vom Stadion zum Hauptbahnhof fahren würden.
Sondern, dass man die regulären
viertelstündigen S-Bahnen nehmen sollte, was auch die Nürnberger ja nicht wirklich gut fanden.
Nein, es wurde nicht gutiert, kann man vielleicht sagen, von den Leuten.
Was dann aber unangenehm war, auch dann dieser Weg durch die Unterführung, die zum S-Bahnsteig führte, die ja auch etwas sehr voller Menschen war.
Auch hier verweise ich nochmal ganz kurz auf unser Instagram-Channel, wenn ihr mal ein Bild sehen wollt von einer überfüllten Unterführung mit oben einem überfüllten Bahnsteig. Also diese ganze Station Frankenstadion konnte der Menschenmasse nicht Herr werden. Das war einfach nicht möglich. Und ich meine, man kann sich das ja mal vorstellen, wie wäre es bei uns an der Arena, wenn die Rheinbahn verkünden würde, ach so, heute keine Sonderzüge nach dem Zug, bitte nehmen Sie die regulären U78-Linien.
Aber die fahren ja alle 10 Minuten, das wird ja wohl ausreichen.
Ja, also man kann sich in etwa vorstellen, was für ein Verkehrschaos da entstanden ist. Wir haben uns diese Unterführung kurz angeguckt, sind auch kurz an der Seite sozusagen, also die Unterführung wurde dann auch noch mit einem Metallzaun auch noch getrennt für Leute, die auf dem Bahnsteig wollen und für Leute, die einfach durchgehen wollten.
Was das Ganze noch enger machte.
Was es noch enger machte und auch wirklich unangenehm. Also für Leute mit Platzangst war das wirklich nichts. Wir sind dann einfach mal durch unter die Unterführung, haben gesagt, so, nee, wir laufen jetzt einfach mal hoch zur Straße, wo der Reichstags-Burger King ist, der aussieht. Ja, ja, der ist halt in einer dieser alten Nazi-Bauten da eingebaut. Der sieht ein bisschen seltsam aus. Und da haben wir dann aber gesehen, dass da auch eine Bushaltestelle ist, wo ein Bus Richtung Hauptbahnhof fährt. Da fuhr auch gerade einer. Der
fuhr gerade weg, ja.
Und der war voll mit Leuten, sodass wir sagten, oh ja, dann nehmen wir doch den Bus, warten wir einfach auf den nächsten. Man muss sagen, schon in der zweiten Halbzeit des Spiels hat es durchaus beachtlicher angefangen zu schneien in Nürnberg. Also während es in der ersten Halbzeit das Feld noch grün war, der Ball noch weiß und wir auch noch, sagen wir mal, nicht komplett eingemümmelt, ich zumindest nicht. In der zweiten Halbzeit war das alles anders und das war dann auch nach dem Spiel so, dass wir dann durchaus, man will ja nicht rumjammern, aber wir werden ja auch nicht jünger und es war ein bisschen kalt.
Ja, und dann stehst du da an der Bushaltestelle und denkst dir, okay, der Bus wird ja bestimmt gleich kommen. Aber er kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und alle wunderten sich schon, ach nee, sowas hatten wir hier noch nie. Ja, und normalerweise kommt der Bus aber.
Und während wir auf den Bus warten, ich glaube, Martin, du hast die Nacht als erstes gesehen, stellen wir fest, oh ja, toll, und unser Zug fällt auch noch aus.
Stimmt, das war auch noch in der Phase, ja.
Ja.
Beziehungsweise, technisch gesehen, ist unser Zug nicht ausgefallen, sondern nur der Halt in Nürnberg, weil der Zug nur noch bis wahrscheinlich den Hinweg nur noch bis Frankfurt geschafft hat, wurde beschlossen von Seiten der Deutschen Bahn, ja, der fährt jetzt auch nicht südlicher als Frankfurt, sondern der dreht von hier wieder um, sodass wir unseren Zug, also so schien es, nicht mehr erreichen konnten. Und wir mussten also im Prinzip noch umdisponieren, ja, wie kommen wir denn jetzt zurück? Also da lässt einen die Deutsche Bahn ja dann auch relativ allein. Die sagt dann zwar, ja, Zugbindung ist jetzt weg und dann wünschen wir euch viel Erfolg, sozusagen. Ja.
Irgendwann kam dann ein Bus, den wir nehmen konnten und der
fuhr dann eine halbe Stunde oder
ja,
so.
Ja, es hat echt gedauert und auf dieser Strecke hat er wirklich, man sagt ja immer so gern, an jeder Milchkanne gehalten. Also wirklich alle paar Meter war da eine Haltestelle und der Bus war natürlich sehr voll und die Leute wollten raus und rein und die Türen gingen nicht richtig zu. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Wir kamen aber am Hauptbahnhof irgendwann an und stellten dann fest, oh, ein Zug, der vor anderthalb Stunden hätte fahren sollen, der fährt ja jetzt in 6 Minuten und bringt uns nach Düsseldorf. Also hurtig die Beine in die Hand genommen, unser Gepäck geholt und auf dem Bahnsteig, um in diesen Zug einzusteigen. Wir haben auch alle noch, obwohl wir nicht reservieren konnten, einen Sitzplatz dort bekommen und konnten dann sogar noch, um das Ganze jetzt einmal abzukürzen, in Frankfurt in den eigentlichen Zug, den wir gebucht hatten, über den Thorsten gerade schon gesprochen hat, umsteigen, der dann nämlich wieder eine Stunde früher in Düsseldorf war als der Zug, in dem wir dann in Nürnberg gestiegen waren. Das ist jetzt sehr kompliziert gewesen. Aber ich sag mal, wir haben es geschafft. Wir sind hier. Wir haben aufgenommen.
Ja, Wahnsinn. Ich konnte sogar noch die Auslosung der EM-Gruppen live gucken, wie Vangelis in der Hamburger
Elbphilharmonie.
In der Elbphilharmonie performt wurde sozusagen und wie Deutschland die Todesgruppe vermeiden konnte. Also ja, die Rückfahrt war dann in Ordnung. Wir haben noch zwei internationale Fahrgäste erleben dürfen. Einerseits ein Finn im Abteil, der gehofft hatte, eine Fahrkarte für den Zug im Zug kaufen zu können. Tja, das ging nicht, aber man zeigte sich kulant. Man muss sagen, die Schaffnerin war da halbwegs vernünftig, fand ich, und hat das jetzt nicht gleich nach ganz oben gemeldet oder so. Das war in Ordnung. Und dann hatten wir noch einen Niederländer, der saß im Zug jetzt am Ende nach Düsseldorf. Der hat gearbeitet. Also Glückwunsch an alle, die Samstagabend intensiv an ihrem Laptop im Zug arbeiten. Ihr habt wahrscheinlich jobtechnisch ein paar Dinge richtig gemacht, aber auch ein bisschen was falsch im Leben. Nur mal vielleicht mal so ganz allgemein. Der aber wirklich unfassbar die Tasten hämmerte. Ich weiß nicht, du hattest Kopfhörer auf.
Ich hatte Kopfhörer auf.
Nicht immer gehört, aber wirklich, also ich will es jetzt nicht hier bei meinem Aufnahmecomputer machen, weil sonst ruiniere ich vielleicht die Aufnahme, aber es war wirklich. Ja, aber es stellte sich dann beim eben Aussteigen heraus, wo wir noch ein bisschen warten mussten, und dann hat er uns gefragt, ne, wo wir da herkommen und so weiter, dass er also Niederländer ist, der aber in London lebt und auch noch letzte Saison eine Chelsea-Dauerkarte hatte.
Ja,
und dann weiß man, die Menschen haben Geld, wenn sie eine Dauerkarte bei Chelsea haben.
Insgesamt aber Fußball begeistert und sagte auch so, ja, die zweite Liga wäre ein bisschen schwierig für ihn zu verfolgen, wo er im Ausland lebt, das wäre etwas mit Herausforderungen, aber ja, haben wir mit ihm noch nett gequatscht. Also alles in allem ist dann der Tag dann doch recht erfolgreich zu Ende gegangen.
Ich hatte erst also gemutmaßt, dass wenn man als Fortuna schon mal 5-0 gewinnt, dass man dann eine üble Rückfahrt hat. Und ich gebe zu, ja, es war ein bisschen stressiger, aber wir waren beseelt von diesem 5-0 und der Leistung. Also wir waren alle da auch an dem Bus jetzt ein wenig aus der Ruhe zu bringen. Ne? Wir standen da alle rum und dachten, ja, wir gucken uns das jetzt mal an, wie das aber hier alles...
Es fühlte sich halt nicht an, als ob wir um 9 zu Hause sein würden. Ne? Also man hatte schon
sich nicht so an.
Und dann, der Zug fällt aus, der Bus kommt nicht, mal schauen, was passiert, aber letztendlich ging es ja ganz gut zu Ende.
Also eine schöne Sache und vielleicht ein Plädoyer auch in die Leute, die sagen, oh, Nürnberg, das ist so weit zu fahren. Es ist tatsächlich eine Auswärtsfahrt, die man gerade mit dem Zug sehr angenehm machen kann. Und also wenn man bedenkt, und das, sagen wir mal, muss man ja bei Schnee und Eis den Erzfeinden der Bahn, muss man ja auch einfach sagen, die hatten es heute nicht leicht, aber es hat halt trotz der Witterungsprobleme durchaus geklappt. Und das ist, es wird ja immer sehr viel gebasht mit der Bahn und natürlich hat heute nicht alles zu unserer Zufriedenstellung funktioniert, aber es hätte auch ganz anders laufen können mit dem ganzen Schnee und sowas. Also von daher, guck mal, wie milde wir sind. Nur wegen dieses 5-0. Wie milde.
Für alle. Also kenne ich dich gar nicht, Thorsten.
Ja, ich liebe euch alle. Das wird sich am Dienstag alles wieder richtig ändern, wenn wir dann nach einem abgefälschten Schuss in der Nachspielzeit in die Verlängerung müssen und dort im Elfmeterschießen ausscheiden. Ich sehe es alles schon, ich sehe das ganze Nürnberg-Spiel wahrscheinlich bei wieder minus 10 Grad wie im Februar in Nürnberg. Ich sehe es alles auf mich zukommen. Dann werden hier wieder andere knallharte Urteile erfasst. Ansonsten bleibe ich da, wie gesagt, bei Daniel Thune. Das war der Maßstab heute, das war eine Top-Leistung. Und heute mögen wir nicht so recht kritisieren.
Ja, was wir aber mögen, ist uns verabschieden von euch und uns bedanken. Auch für jeden, der schon unseren Podcast abonniert hat, der ihn schon mal mit seinen Freunden geteilt hat, der uns bewertet hat, der uns Sterne gegeben hat, der uns rezensiert hat. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dass du nichts davon bisher getan hast.
Oder du.
Oder vielleicht sogar du da hinten.
Oder sie. Bei manchen Leuten
sind wir respektvoll. Wir sehen euch alle. Wir sehen sie und euch alle. Und deswegen ist das jetzt der Bewert- und Teil- und Rezensierappell. Nein, ernsthaft, ihr macht uns damit eine Riesenfreude. Wir können das sehr, sehr gut gebrauchen. Unsere Reichweite wächst. Unsere Reichweite wächst, aber sie muss noch weiter wachsen. Und deswegen, macht uns die Freude und bewertet uns. Und ich starte jetzt den Reigen der Verabschiedung mit den Worten: Ich freue mich und ich schaue mal, was wird.
Ja, ich bedanke mich. Ich bin aufs Magdeburg-Spiel gespannt und sage einfach Tschüss.
Ja, danke dir auch, Martin, für deinen Besuch bei uns. Und wir hören uns dann bereits unter der Woche wieder nach einem hoffentlich erfolgreichen Einzug ins Viertelfinale. Bis dann. Tschüss.
Jetzt würde ich gerade einmal ab. So, jetzt. Dankeschön.
Im roten Bereich hier alles.